Die Nachrichten von SRF um 6 mit Michael Wieland und diesen Themen. Erdbeben in Myanmar. Die Weltgesundheitsorganisation redet von einem Notfall der höchsten Stufe. Und Diskussionen um das Verbandsbeschwerderecht. Die Strombranche befürchtet dadurch zusätzliche Verzögerungen. Das Wetter: zeitweise sonnig in der Ostschweiz und Graubünden, bewölkt und nass. Im Westen und Süden ziemlich sonnig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft das Erdbeben in Myanmar als Notfall der höchsten Stufe ein. Mindestens 8 Millionen Dollar seien nötig, um Opfern des Bebens in den nächsten Tagen medizinisch helfen und mögliche Krankheitsausbrüche verhindern zu können. Laut bisherigen offiziellen Zahlen sind in Myanmar rund 1700 Personen gestorben und etwa 3400 wurden verletzt. Die Militärregierung hat die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten. Doch die Lage im kriegsgeplanten Land ist äußerst schwierig. Martin Aldrovandi berichtet.
Eine Taschenlampe leuchtet zwischen Trümmern, Metallgittern und Betonspalten. Im Video der Rettungskräfte aus Singapur. Im engen Zwischenraum unter einer Betonplatte liegt ein junger Mann.
Hallo. Hallo.
Erschöpft begrüßt er seine Retter. Sie befinden sich in der Hauptstadt Naypyidaw. An weiteren Orten, die vom Beben besonders hart getroffen wurden, warten viele Menschen dagegen noch auf Hilfe. Auch Ma Shui, die 35-jährige Lehrerin, lebt in Mandalay. Am Boden des Hauses gingen Risse auf, eine Wand stürzte ein. Meine 16-jährige Nichte wurde am Kopf getroffen. Sie verlor viel Blut. Niemand kam zu Hilfe. Als wir sie 2 Stunden später endlich ins Spital bringen konnten, war es zu spät. Wir hielten eine kleine Trauerfeier ab und brachten sie daraufhin ins Krematorium. Ma Shui sagt, sie zittere noch immer. Die Nichte hatte bei ihr in Mandalay gewohnt. Sie kümmerte sich um sie, weil ihre Eltern in Thailand arbeiteten. Von den Behörden, sagt Ma Shui, habe sie keinerlei Hilfe erhalten. Und internationale Hilfe oder Rettungskräfte habe sie auch noch keine gesehen.
Maximal 2 Amtszeiten länger darf ein US-Präsident laut der Verfassung der Vereinigten Staaten nicht im Amt bleiben. Trotzdem denkt Donald Trump schon jetzt über eine 3. Amtszeit nach. Und zwar, Zitat, ohne Witz. Das sagte er in einem Interview mit NBC News. Es sei zwar noch früh und er wolle sich auf die Gegenwart konzentrieren, so Trump, aber es gebe Wege, um eine 3. Amtszeit anhängen zu können. Für eine Verfassungsänderung bräuchte es allerdings eine 2-Drittel-Mehrheit im Kongress oder bei den US-Bundesstaaten. In die Schweiz. Die Strombranche möchte bei neuen Stauseen vorwärts machen. Allerdings wehren sich unter anderem Naturschutzorganisationen mit Einsprachen. Deshalb gibt es im Parlament Diskussionen, um das Verbandsbeschwerderecht einzuschränken. Die Strombranche ist von dieser Debatte aber nicht wirklich begeistert. Sie befürchtet zusätzliche Verzögerungen. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Der Stromkonzern BKW ist direkt betroffen von den Folgen des Verbandsbeschwerderechts. Die BKW möchte nämlich im Berner Oberland einen Stausee realisieren, der allerdings wegen einer Einsprache von 2 Umwelt- und Naturschutzorganisationen verzögert wird. Trotzdem behagt der BKW die Grundsatzdebatte in der Politik nicht über das Verbandsbeschwerderecht. Wenn dieses jetzt grundsätzlich in Frage gestellt wird, droht ein Referendum. Und das gilt es zu vermeiden, so BKW-Chef Robert Itschner.
Na, wir hoffen natürlich, dass man Lösungen findet, ohne diese Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen. Eben wenn es jetzt ein Referendum gäbe, dann verzögert das die ganze Geschichte um Jahre.
Ähnlich tönt es beim Verband der Stromunternehmen VSE. Der Direktor Michael Frank sagt:
Der VSE hat nie eine komplette Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts gefordert. Das war nie unser Ziel.
Auch deshalb nicht, weil eine Abstimmung über das Verbandsbeschwerderecht wohl nur schwer zu gewinnen wäre. Begrüßen würde die Strombranche hingegen, wenn beispielsweise die Anforderungen erhöht würden, um vom Verbandsbeschwerderecht Gebrauch zu machen. Über einen solchen Schritt ist sich das Parlament bislang allerdings nicht einig. Auch weil Vertreterinnen des Naturschutzes gegen eine Verschärfung sind und selbst die Strombranche Vorbehalte macht. Sie möchte vor allem zügig bauen.
Die Börsendaten von SIX, der Nikkei-Index in Tokio fällt um 4,1%, der Euro wird zu 95,22 Rappen gehandelt, der Dollar zu 87,91 Rappen. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Tobias Mayer.
SRF 2 Kultur mit Caroline Lüchinger.
Heute geht er nicht ganz so einfach, der Start in den Tag. Ist doch noch gar früh, die Zeitumstellung. Ich finde sie immer wieder anstrengend, also vor allem im Frühling. Sie stecken das hoffentlich ein bisschen besser weg. Und sonst, ja, sonst sitzen wir halt im gleichen Boot. Auf geht's in die neue Woche. Guten Morgen. Thank you. Luftig und leichtfüßig hilft mir beim Start in den frühen Morgen. Das war das Divertissement Nummer 1 von John Field, der irische Komponist. Er wurde in Russland zu einer bedeutenden Persönlichkeit. Begonnen hat seine Karriere in London und danach bereiste er eben ganz Europa, unter anderem zusammen mit Muzio Clementi Anfang des 19. Jahrhunderts. Die beiden gingen nach Paris, Wien und dann weiter nach St. Petersburg. Und als Clementi im Juni 1803 nach London zurückkehrte, blieb John Field eben in St. Petersburg, machte sich dort einen Namen, wurde zu einer zentralen Figur im russischen Musikleben. Michael O'Rourke spielte von John Fields gerade das Divertissement Nummer 1, begleitet von den London Mozart Players. Und auf Klavier und die Streicher folgen jetzt die Bläser mit Antonio Rossetti. So, das Schweizer Bläserensemble mit dem Adagio aus dem Quartett Estur von Antonio Rossetti. Natürliche Rohstoffe hat die Schweiz nur wenige. Im Handel mit Rohstoffen aber spielt das Land global eine wichtige Rolle. Wir schauen heute in der Sendung Zeitblende auf die Schweizer Geschichte mit den Rohstoffen. Diese starke Rohstoffposition habe sich bereits im 19. Jahrhundert entwickelt, erklärt die Historikerin Lea Haller.
Die Schweiz war sehr früh industrialisiert. Es gab einfach überschüssiges Kapital.
Ja, und das half der Schweiz für ihre Stellung in der Rohstoffbranche. Und vom Historiker Nemo Krüger erfahren wir heute, dass die Schweiz dem Rohstoffhandel seit fast 200 Jahren günstige Rahmenbedingungen bietet.
Indem man sehr unreguliert und eben ohne große Transparenzvorschriften zum Beispiel geschäften konnte, in denen man zu sehr tiefen Steuern und mit zum Beispiel Holdingprivilegien geschäften konnte. Und auch indem die Händler geschützt wurden.
Ja, die Geschichte mit Rohstoffen bzw. dem Transithandel ist heute Thema in der Sendung Zeitblende. Und zwar nach 9 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Telemann begleitet Sie hier in die neue Woche. Das war der Anfang seiner Orchestersuite Burlesque. Ewald Demeyer dirigierte das Bach-Konzertus. Und jetzt zu etwas anderer Musik. Ja, The Beatles Sie kennen sie. Wegen ihnen begann Jakob Lindberg mit dem Gitarrespielen, wie wahrscheinlich tausende anderer Teenager auch. Aber Jakob Lindberg, er blieb nicht bei den Beatles. Er fing an, sich fürs klassische Repertoire zu interessieren. Und schon bald hat ihn auch das schwedische Volksmusikrepertoire fasziniert. Und genau dorthin nimmt er uns jetzt auch mit. Und zwar in seiner Helsing-Suite. Dort findet sich eine Polska, genau, die hören Sie jetzt. Hier ist Jakob Lindberg. Er spielt diese Polska auf der Gitarre. Hier seine Polska aus der Helsing-Suite Nummer 1, eben von Jakob Lindberg. Und die nächsten 7 Minuten, die gehören Franz Schubert.
Thank you.
So beginnt die 5. Sinfonie von Franz Schubert. Das war das Freiburger Barockorchester. Es ist 6:30. Guten Morgen, Vera Deragisch.
Guten Morgen. Unser erstes Thema gleich ist das schwere Erdbeben in Myanmar. Viele wollen helfen im Katastrophengebiet, doch das gestaltet sich mancherorts schwierig. Und schuld daran ist auch die Militärjunta, die das Land regiert. In der Schweiz beschäftigen uns die geplanten neuen Wasserkraftwerke. Damit es schneller vorwärts geht, will ein Teil der Politik am Verbandsbeschwerderecht rütteln. Doch das passt der Strombranche selber gar nicht. Wie startet das Wetter in die neue Woche, Lara Christen?
Ja, zeitweise ist es sonnig in der Ostschweiz und in Graubünden wird es aber bewölkt und nass. Im Westen und Süden aber wieder ziemlich sonnig.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar bleibt die Situation weiter angespannt. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt das Beben nun als Notfall der höchsten Stufe.
Die Opfer des Bebens bräuchten dringend medizinische Hilfe und dafür brauche es wiederum Geld. Konkret seien mindestens 8 Millionen Dollar nötig, so die WHO. Viele der Opfer hätten Knochenbrüche, offene Wunden und andere Symptome, welche aufgrund der begrenzten chirurgischen Kapazitäten nicht richtig behandelt werden könnten, schreibt die WHO weiter. Zudem sei die Strom- und Wasserversorgung zum Teil unterbrochen, was die Behandlung von Verletzungen erschwere. In Myanmar sind beim Erdbeben laut offiziellen Zahlen mindestens 1700 Personen gestorben. Etwa 3400 wurden verletzt.
Die Menschen in Myanmar brauchen also dringend Hilfe. Nach und nach wird sichtbar, was das verheerende Erdbeben angerichtet hat in diesem kriegsgeplagten Land. Die Hilfe aber kommt offenbar nicht überall an. Die Menschen außerhalb der Hauptstadt klagen, dass sie im Stich gelassen werden. Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Eine Taschenlampe leuchtet zwischen Trümmern, Metallgittern und Betonspalten im Video der Rettungskräfte aus Singapur. Im engen Zwischenraum unter einer Betonplatte liegt ein junger Mann.
Hallo.
Erschöpft begrüßt er seine Retter. Sie befinden sich in der Hauptstadt Naypyidaw. An weiteren Orten, die vom Beben besonders hart getroffen wurden, warten viele Menschen dagegen noch auf Hilfe. Auch Ma Shui, die 35-jährige Lehrerin, lebt in Mandalay. Am Boden des Hauses gingen Risse auf, eine Wand stürzte ein. Meine 16-jährige Nichte wurde am Kopf getroffen. Sie verlor viel Blut. Niemand kam zu Hilfe. Als wir sie 2 Stunden später endlich ins Spital bringen konnten, war es zu spät. Wir hielten eine kleine Trauerfeier ab und brachten sie daraufhin ins Krematorium. Ma Shui sagt, sie zittere noch immer. Die Nichte hatte bei ihr in Mandalay gewohnt. Sie kümmerte sich um sie, weil ihre Eltern in Thailand arbeiteten. Von den Behörden, sagt Ma Shui, habe sie keinerlei Hilfe erhalten. Und internationale Hilfe oder Rettungskräfte habe sie auch noch keine gesehen. Myanmars Militärjunta hatte die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten. Ein seltener Aufruf, der zeigt, wie schlimm die Lage vor Ort ist, weiß Leon de Riedmatten. Erstens sei Myanmar auf derartige Katastrophen nicht vorbereitet und zweitens versuche das Regime, ein besseres Bild von sich zu vermitteln, als es in Wirklichkeit der Fall sei. Der Walliser kennt die politische Situation in Myanmar wie kaum ein anderer. Viele Jahre vermittelte er in Myanmar zwischen den Fronten. Heute führt er ein Konsortium, das gegen 90.000 Flüchtlinge aus Myanmar versorgt. Das Erdbeben habe ihn völlig überrascht. Erdbeben, noch dazu in dieser Stärke, gäbe es in Myanmar nicht oft. Wie werden sich die Dinge also entwickeln? Wird die internationale Hilfe wirklich möglich sein? Die internationale Gemeinschaft wird Zeit brauchen und die Militärjunta wird versuchen, alles zu kontrollieren. Für eine rasche und effektive Hilfe bedeutet das nichts Gutes.
Die Reportage von Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi. Am Wochenende hat in Teilen von Kanada und der USA ein Eissturm gewütet. Lara Christen, das hat zu Stromausfällen geführt.
In der kanadischen Provinz Ontario seien gut 380.000 Kundinnen und Kunden betroffen, teilt der dortige Stromversorger mit. Durch den gefrorenen Regen seien etwa Äste auf Stromleitungen heruntergedrückt worden. Bis die Stromversorgung in allen Haushalten wiederhergestellt sei, könne es ein paar Tage dauern. Auch in den US-Bundesstaaten Michigan, Wisconsin und Indiana sitzen Menschen im Dunkeln. In gut 400.000 Haushalten ist der Strom ausgefallen, wie Medien berichten.
Und jetzt schauen wir nach Grönland. Dort macht die Regierung klar, Grönland gehöre niemandem außer sich selbst.
Das Land bestimme seine Zukunft selber, schreibt der grönländische Premierminister Jens Frederik Nielsen auf den sozialen Medien. Nielsen reagiert damit auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte wiederholt gesagt, er wolle Grönland unter US-amerikanische Kontrolle bringen. Grönland ist ein politisch selbstverwalteter Bestandteil Dänemarks. Geografisch liegt die Insel aber in Nordamerika. Maximal 2 Amtszeiten. Länger darf ein US-Präsident laut der Verfassung der Vereinigten Staaten nicht im Amt bleiben. Trotzdem denkt Donald Trump schon jetzt über eine 3. Amtszeit nach, und zwar, Zitat, ohne Witz. Das sagt er in einem Interview mit NBC News. Es sei zwar noch früh und er wolle sich auf die Gegenwart konzentrieren, so Trump, aber es gebe Wege, um eine 3. Amtszeit anhängen zu können. Für eine Verfassungsänderung bräuchte es allerdings eine 2-Drittel-Mehrheit im Kongress oder bei den US-Bundesstaaten.
Es sind 2 umstrittene energiepolitische Entscheide, die das Parlament in Bern jüngst gefällt hat. Damit es schneller vorwärts geht bei neuen Stauseen, will der Nationalrat das Verbandsbeschwerderecht einschränken. Der Ständerat will es bei gewissen Projekten sogar ganz abschaffen. Über diese Debatten ist die Strombranche nur mäßig begeistert. Auch sie will Tempo machen, befürchtet aber, dass es so nur weitere Verzögerungen gibt. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Der Stromkonzern BKW möchte im Grimselgebiet im Berner Oberland einen neuen Stausee realisieren. Das Projekt trifft. Allerdings verzögert eine Einsprache von 2 Umwelt- und Naturschutzorganisationen das Vorhaben. Damit solche Projekte nicht blockiert werden, möchten Kritiker das Verbandsbeschwerderecht bei neuen Wasserkraftwerken einschränken oder gar abschaffen. Stellvertretend der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Er sagte neulich im Parlament:
Die Verbandsbeschwerde ist klar einzugrenzen, wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich vorantreiben wollen.
Die Debatte über eine allfällige Anpassung des Verbandsbeschwerderechts hat allerdings eine grundsätzliche Diskussion über dieses Recht ausgelöst. Bemerkenswert ist nun, dass diese Grundsatzdebatte beispielsweise der BKW nicht behagt. Die BKW ist zwar direkt betroffen, wenn ihre Projekte etwa wegen Einsprachen verzögert werden. Aber wenn das Verbandsbeschwerderecht jetzt grundsätzlich in Frage gestellt wird, droht ein Referendum. Und das gilt es zu vermeiden, so BKW-Chef Robert Itschner.
Na, wir hoffen natürlich, dass man Lösungen findet, ohne diese Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen. Eben wenn es jetzt ein Referendum gäbe, dann verzögert das die ganze Geschichte um Jahre.
Ähnlich tönt es beim Verband der Stromunternehmen VSE. Der Direktor Michael Frank sagt:
Der VSE hat nie eine komplette Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts gefordert. Das war nie unser Ziel.
Auch deshalb nicht, weil eine Abstimmung über das Verbandsbeschwerderecht wohl nur schwer zu gewinnen wäre.
Da machen wir eine Wette in die Zukunft mit dem Stimmvolk, die für mich zu spekulativ ist und darum eine pragmatische Lösung zu bevorzugen wäre.
Das könnte beispielsweise heißen, dass die Anforderungen erhöht werden, um vom Verbandsbeschwerderecht Gebrauch machen zu können. Aber über einen solchen Schritt sind sich die Räte allerdings bislang nicht einig. Auch weil Vertreterinnen des Naturschutzes gegen eine Verschärfung sind und selbst die Stromunternehmen Vorbehalte haben. Allenfalls helfe aber die Grundsatzdebatte über das Verbandsbeschwerderecht, um mit den Kritikern eine Lösung für das Trift-Projekt zu finden. So zumindest die Hoffnung beim BKW-Chef Robert Itschner.
Ich hoffe inständig, dass jetzt auch vielleicht unter diesem politischen Druck, der Drohung, dass man an diesem Recht etwas ändern möchte, die Parteien wieder zueinander finden und man Lösungen findet.
Und die BKW im Grimselgebiet doch noch zügig mit dem Bau beginnen kann.
Und nach dem Beitrag von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim geht's jetzt nochmals zu Lara Christen. Sie hat die Wetteraussichten und die Börsendaten.
Die Börsendaten von SIX. Der Nikkei-Index in Tokio fällt um 4,2%. Der Euro wird zu 95,25 gehandelt, der Dollar zu 87,92. Und das Wetter? Heute wird es zeitweise sonnig, speziell in der Ostschweiz und Graubünden ist es aber bewölkt und es fällt zeitweise Regen oder Schnee ab rund 800 Metern. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad. Im ziemlich sonnigen Westen gibt es mit aufkommender Brise rund 15 Grad und im sonnigen Süden mit starkem Nordföhn 19 Grad.
Das ist die Sendung heute Morgen. Verantwortlich ist Sandra Wittmer. Und die Zeit, es ist 7:20.
SRF 2 Kultur mit Caroline Lüchinger.
Guten Morgen.
Brilliert die Flöte, beziehungsweise Pamela Thorby. Sie spielte zusammen mit dem Ensemble Marcias das Allegro aus dem Flötenkonzert F-Dur von Johann Friedrich Fasch. Und nach den barocken Klängen von Fasch wird es jetzt richtig romantisch mit Vítězslav Novák und seinem Liebespaar.
Thank you.
Dazu träumt es sich wunderbar. Das Liebespaar aus der slowakischen Suite Opus 32 von Vítězslav Novák, das war die Prager Kammerphilharmonie. Und wenn wir schon bei den Liebenden sind, bei ihr war es Liebe auf den ersten Blick, bei Ophélie Gaillard und dem Cello. 3,5 Jahre alt war sie, als sie sich in das Instrument verliebte. Hier ist sie. Sie leitet vom Cello aus das Ensemble Pulcinella. Thank you. Cellokonzert Nummer 2 von Giovanni Battista Cirri. Ofeli Gaia leitete vom Cello aus das Ensemble Pulcinella beim ersten Satz. Die Party am Wochenende war ein Riesen-Happening. Ja, mit dem Wort Happening möchte man ausdrücken, dass etwas unerwartet, lebhaft, besonders war. Der Begriff Happening kommt aber aus der Kunstwelt. Lea Stadelmann nimmt uns mit auf eine Reise in die 60er Jahre.
Freie Liebe, Umweltschutz und Konsumkritik. Das waren die Themen in den 60er Jahren, die vor allem die jüngeren Leute bewegten. Sie wollten ausbrechen aus der Gesellschaft, die sie als konservativ empfanden. Dieser Bruch mit bürgerlichen Normen widerspiegelte sich auch in Kunst und Theater. In Wien gab es in der Nachkriegszeit einen Kreis von Literaten, der sich zusammenschloss zur sogenannten Wiener Gruppe. Ihre Aktionen glichen überhaupt nicht dem, was sich die Gesellschaft der Nachkriegszeit gewohnt war. Die Wiener Gruppe setzte auf den Schock. Beispielsweise schnitten sich die Performerinnen auf der Bühne gegenseitig die Haare ab oder schlachteten sogar Tiere. Das Ziel dieser Aktionen war, dass das Publikum auf diese Ereignisse reagiert, sich ins Geschehen einmischt und nicht einfach passiv zuschaut. Das passte zum damaligen politischen Klima, wo beispielsweise Studierende an Protesten ihre Meinung laut kundgaben und sich aktiv in die Gesellschaft einmischten, statt passiv zuschauten. Nicht nur in Wien, auch in anderen Metropolen wie New York verbreitete sich die avantgardistische Aktionskunst. Der Schock war dabei jedoch nicht immer so zentral. So auch beim berühmten Aktionskünstler Alan Kaprow. Auf ihn geht der Begriff Happening zurück. In seinen Happenings fanden ganz banale Dinge aus dem Alltag statt, wie zum Beispiel das Auspressen von Orangen oder das Putzen. Das Publikum nahm dabei stets selbst teil am Geschehen. So ließ Kaprow die Grenzen zwischen Kunst und Alltag ineinander fließen und seine Happenings boten Raum, den Alltag und die Gesellschaft zu reflektieren.
100 Sekunden Wissen. Thank you.
Ihn hört man nicht so oft, den russisch-amerikanischen Pianisten und Komponisten Ossip Gabrilowitsch. Cecil Olshausen hat übrigens diese Perle für Sie gefunden. Sie hat heute die Musik ausgesucht. Stephen Huff spielte hier von Ossip Gabrilowitsch die Melodie in E. Es ist 7 Uhr und Simon Buri ist bei mir im Studio.
Kulturnachrichten.
Gestern ist die Leipziger Buchmesse mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen.
Ja, wie die Messe gestern zum Abschluss mitteilte, kamen in diesem Jahr rund 296.000 Besucherinnen und Besucher. Das waren über 13.000 mehr als noch im letzten Jahr und es ist die bisher beste Besuchendenbilanz der Messe. Das große Interesse an der Buchmesse zeige, wie wichtig das analoge Erlebnis nach wie vor sei. Das erklärte die Direktorin Astrid Böhmisch.
Der US-amerikanische Schauspieler Bruce Glover ist tot. Das hat sein Sohn Crispin Glover über seinen Instagram-Account bestätigt.
Demnach starb Glover bereits am 12. März im Alter von 92 Jahren. Der Schauspieler wurde vor allem durch die Darstellung eines Killers im James-Bond-Film «Diamantenfieber» weltweit bekannt. Darin scheiterte er als Mr. Wind gemeinsam mit seinem Partner Mr. Kid mehrfach daran, 007 zur Strecke zu bringen. Glover spielte in zahlreichen Filmen oft den Schurken, auch zum Beispiel in Chinatown aus den 70er Jahren.
Und dann kommen wir zur polnischen Version der Grammys, die Frederiki Awards. Gestern wurde bekannt, wer sie dieses Jahr alles gewonnen hat. Uns interessiert natürlich vor allem die klassische Sparte.
Ja, das hat das polnische Radio gestern Abend bekannt gegeben. Es wurden Auszeichnungen verliehen in insgesamt 12 Kategorien. Zu den ausgezeichneten Künstlern und Künstlerinnen, aber auch Ensembles gehört unter anderem auch der polnische Countertenor Jakob Józef Orlinski.
Und der freute sich richtig darüber, wie auf seinem Instagram-Account sehen konnte.
And our Orfeo Neuridice that we recorded with Stefan Plevniak, with Elsa 30 and Fatma Said just got the prize. Yay!
Ja, Orlinski gewinnt den polnischen Schallplattenpreis in der Kategorie Album für alte Musik des Jahres. Mit seiner Aufnahme von Christoph Willibald Glucks Orfeo et Euridice. Die Gewinner und die Gewinnerinnen Chronik, die reich bis ins Jahr 1994 zurück. Ja, und der Preis, der wird jährlich vergeben.
Ja, und Orlinski.